In Daniel 2 steht der Predigtext für diesen Gottesdienst und wir hören auf die Verse 1 bis 23. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch: Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach zu den Wahrsagern: Mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Sie antworteten noch einmal und sprachen: Der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Der König antwortete und sprach: Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm: Es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er auch sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte, ausgenommen die Götter, die nicht bei den Menschen wohnen. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährtin suchte man, um sie zu töten. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach: Gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Lieber Vater, und mit diesem prophetischen Wort dürfen wir an diesen Neujahrsmorgen mit einstimmen in das Lob und in die Anbetung vor deinem Thron, mit den vielen anderen, die vor uns und mit uns sind. Weil du der Ewige und der Unveränderliche bist, gilt das auch für uns und in dieser Zeit, dass du offenbarst, was tief und verborgen ist. Du weißt, was in der Finsternis liegt. Du kennst den Weg, den wir noch nicht sehen können. Aber an deiner Hand dürfen wir auch in dieses neue Jahr hineingehen und wissen und vertrauen, dass alles, alles vor dir offenbar ist. Und es ist nicht nur offenbar, sondern es muss auch alles nach deinem Wort gehen, nach deinem Willen, nach deinem Ratschluss, nach dem, was du dir vorgenommen hast, im Großen und im Kleinen. So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch deine Wege höher als unsere Wege und deine Gedanken höher und weiter und tiefer als unsere Gedanken. So wollen wir dir danken auch an diesem Morgen für dein Wort, das uns der größte Schatz über allem ist. Himmel und Erde mögen vergehen, aber dein Wort wird niemals vergehen, sondern es muss alles erfüllt werden. Darum freuen wir uns trotz all der Unsicherheiten dieser Tage. Wir danken dir für deine Treue, für deine Bewahrung, für dein Segnen, das uns auch in diesem Jahr leiten und begleiten wird. Wir bitten dich für uns alle, die wir hier sind, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir hören, was wir zu hören haben. Wir bitten dich für die Kinder in ihrem eigenen Programm. Wir befehlen dir besonders die Jugendlichen an, die hier und an anderen Orten mit hören, mit singen, mit beten, dass du sie besonders in diesen Tagen der Jugendkonferenz segnest. Lass uns miteinander die Wunder deines Wortes und deiner Gegenwart sehen und dann auch erfahren. Wir loben dich, wir ehren dich, wir beten dich an und wir stehen miteinander in deiner Gegenwart. Amen.
Was ist das denn für eine Sache, die des Königs Sache ist, die da geoffenbart worden ist? In diesem großartigen zweiten Kapitel des Propheten Daniel wird ja in der zweiten Hälfte dann das uns erklärt. Und die weitaus meisten von uns wissen, was in der zweiten Hälfte von Daniel 2 steht. Und auch heute gilt wieder, Sie haben ja so unendlich viel Zeit an diesem Tag. Man kann das in aller Ruhe studieren. Lassen Sie mich das nur kurz skizzieren. Der Daniel erklärt diesem Großkönig Nebukadnezar, dass er sich viele, viele Gedanken gemacht habe, der Großkönig, wie das wohl weitergeht, was die Zukunft bringt, wie die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte laufen. Das hat ihn beschäftigt als den Regierenden eines riesengroßen Reiches. Und da kam dann dieser Traum. Und in diesem Traum sieht er ein gewaltiges Standbild, das eben eine Person darstellt, die mit vier großen Abschnitten strukturiert ist, mit diesem goldenen Haupt, mit dieser silbernen Brust, mit diesem Bereich der Schenkel und dann Eisen nach unten gehend. Und diese vier Teile dieses Bildes, die steht vor uns. Und dann kommt plötzlich ein gewaltiger Stein von ganz woanders her und zerstört komplett dieses Bild. Und diesen Traum, den erläutert dann Daniel ihm als das große Bild der universalen Heilsgeschichte von damals an bis in unsere Zeit und in die Zukunft hinein. Soweit Daniel 2, ganz klar. Aber bevor wir so richtig anfangen, brauchen wir heute Morgen tatsächlich drei kleine Vorbemerkungen. Wir brauchen eine weihnachtliche Vorbemerkung, eine träumerische Vorbemerkung und eine politische Vorbemerkung. Fangen wir mit der weihnachtlichen Vorbemerkung an. Das, was hier abläuft, ist, ob Sie es glauben oder nicht, das führt unmittelbar in die Weihnachtsgeschichte hinein. Das ist einem vielleicht nicht ganz klar, aber die Bibel ist ja ein ausgesprochen großspanniges Buch. Sie umfasst Jahrtausende. Und der Daniel, den Sie da sehen, der Daniel, der wird ja am Ende dieses Kapitels tatsächlich zum Chefberater ernannt. Über die ganze Truppe, über die hier das Todesurteil gesprochen ist, über diese ganze Truppe wird er der Kopf, der Chef. Die ganzen Berater, die es da zu Hunderten, zu Tausenden gab, unterstanden fortan ihm. Ihm, diesem Propheten Gottes, ihm, diesem Mann aus dem Volk Juda, aus dem auserwählten Volk Israel, aus diesem Volk, von dem ebenfalls ein Berater aus derselben Gegend viele Jahrhunderte vorher gesagt hat, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Erinnern Sie sich? Biliam, erinnern Sie sich? Tatsächlich, es gibt eine unmittelbare, wunderschöne, weihnachtliche Linie in Daniel 2 über die Biliams Verheißung damals noch dem wandernden Gottesvolk in der Wüste gesprochen, über den Chefmagier Daniel, der dieses Gut, was dort in dieser Gegend geistig präsent war, wachgehalten hat, dass die dann, die später kamen und dann, als die Weisen aus dem Morgenland beim Kind in der Krippe ankamen, wussten, wovon sie sprachen. Sie hatten eine jahrhundertelange Vorgeschichte und Tradition in ihrer Kultur. Von Biliam angefangen über Daniel bis zum Kind in der Krippe. Und das Kind in der Krippe und die Männer, die da angekommen sind, die stehen ja dann für die Nation, die stehen für die Völker, die tatsächlich zum Kind der Krippe kommen dürfen. Es ist nochmal richtig weihnachtlich, wenn man Daniel 2 im großen Horizont der Geschichte sieht. Und die zweite Vorbemerkung ist eine träumerische. Na klar, hier wird geträumt. Natürlich, hier wird geträumt. Und dass wir uns da wieder ganz kurz uns vergegenwärtigen. Träume sind tatsächlich ein Offenbarungsweg des lebendigen Gottes, den er immer wieder genutzt hat. Wir haben unterschiedliche Träume. Ich erinnere Sie an den König Abimelech zur Zeit des Abrahams in 1. Mose 20. Ich habe mir hier notiert die Mitgefangenen des Josefs im Gefängnis in Ägypten. Wir springen ins Neue Testament und erinnern uns an den Traum der Frau des Pilatus unmittelbar vor der Kreuzigung von Jesus. Immer wieder hat Gott tatsächlich das Mittel eines Traumes genutzt, um insbesondere Heiden zu begegnen. Das macht er, das kann er, richtig. Wobei schon im Alten Testament klar war, die meisten Träume, da hilft nun gar nichts, da hilft auch keine weitere Erörterung, die kriegen sie nicht sinnvoll irgendwie strukturiert. In Daniel 2 finden sie aber nicht nur einen Traum, in Daniel 2 findet sich auch das andere, es findet sich ein Nachtgesicht, eine Vision, das ist was anderes. Wenn der lebendige Gott in das Leben von der Propheten hineinspricht, denken Sie an einen Mann wie Sacharja, und ihnen die Augen öffnet, dass sie etwas sehen, haben wir eine andere Dimension, als wenn wir von einem Traum sprechen, wie auch immer. Für uns ist ganz, ganz wichtig. Auf der einen Seite kann der lebendige Gott sehr wohl Träume nutzen. Das konnte er immer schon, kann immer noch nutzen, um tatsächlich Unterweisung weiterzugeben. Aber es gilt genauso in dieser Vorbemerkung deutlichst zu sagen, dass es einen sehr großen, klaren Qualitätsunterschied gibt zwischen dem, was wir im Offenbarungsgut der Träume vor uns haben und dem, was wir im Wort Gottes vor uns haben. Es gilt für uns immer wieder diese wunderschöne Erinnerung an den Propheten Jeremia. Und da heißt es im 23. Kapitel, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Und das bitte, 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 das vergessen Sie nie, nie. Wenn Sie auf der Offenbarungsebene des Traums sind, sind Sie immer auf der Spreuebene, auf der Strohebene. Wenn Sie auf der Offenbarungsebene des Wortes Gottes sind, sind Sie immer auf der Weizenebene. Komisch, ich verstehe es nicht, es geht in meinen Kopf nicht hinein. Immer wieder neu diese Faszination bis in die christliche Szene hinein an diesem Stroh. Was ist denn so toll an diesem Stroh? Wenn der lebendige Gott uns den Weizen seines Wortes gibt, werden wir uns doch nicht versuchen, noch die letzten paar Spelzen aus unseren Träumen mit einem gewissen Nährwert zu verbinden, wenn der lebendige Gott uns satt machen will durch sein Wort. Zweite Vorbemerkung. Dritte Vorbemerkung, natürlich eine politische Vorbemerkung. Neben der weihnachtlichen, der träumerischen, die politische. Denn hier haben wir es mit einem ganz, ganz, ganz mächtigen, wir müssen sagen, aus dem, was wir heute wissen, mit dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit zu tun. Mit dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit zu tun. Und es ist hochinteressant, wie in Daniel 2 uns dieser Mann geschildert wird und wie in Daniel 2 der geschildert wird, der unmittelbar aus der Welt des Glaubens mit diesem Mächtigen in Kontakt tritt. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist dabei, dass wir erstaunlicherweise bei dem Daniel wahrnehmen und verstehen, dass er tatsächlich weiß, dass er es mit dem mächtigsten Mann hier der Welt zu tun hat und das gleichzeitig zu ihm nicht dazu führt, dass er vor ihm einknickt und sich anbietet, aber auch auf der anderen Seite ihn hämisch fertig macht über seinem ohnmächtigen Nichtwissen. Hochinteressant. Wie hier mit Klarheit er dahinsteht, weder einknickt und anbietend da ist, noch auf der anderen Seite eben ihn fertig macht in dieser billigen Häme der Mehrwissenden. Das, was uns hier begegnet, erstaunt uns ja insofern auch, als hier dieser Großkönig da ist und nicht weiß, wie es weitergeht. Er weiß nicht, wie es weitergeht. Deswegen dieser riesige Beraterstamm. Aus allen möglichen Quellen werden alle möglichen Sachen zusammengesucht. Hoffnungen, Prognosen, Statistiken, Erwartungen. Und da kann kommen, was kommt, da können auch noch die Astrologen dazukommen. Wenn es hilft, hilft's. Im Grunde ein riesiges Dokument. Damals und bis heute. Über die Ohnmacht, die da ist. Die Ohnmacht des Nichtwissens, wie das weitergeht. Und dann zu begreifen, weder ein billiges Anbietern noch eine hochmütige Häme sind das Markenzeichen, sondern aus der Quelle Gottes wahrnehmen, ernst nehmen, mitgehen. Das ist Daniel. So, wenn wir das vor Augen haben, dann sind wir mittendrin in dieser Szene und sie ist für uns ja alle miteinander oder vielen uns nun wirklich, wirklich, wirklich bekannt. Und ja, ich möchte den Schwerpunkt auf diesen ersten Teil lesen, weil das mit dem großen Bild, das kommt im nächsten Gottesdienst noch an der einen anderen Stelle. Wir konzentrieren uns heute auf diesen ersten gelesenen Abschnitt aus Daniel 2. Und diesem ersten gelesenen Abschnitt aus Daniel 2 entdecken wir ja, ein unglaubliches Phänomen, dass dieser Mann ja mit seiner ganzen Truppe plötzlich hineingenommen ist in dieses Todesurteil, das der Großkönig ausspricht. Wir haben alle verstanden, warum. Wir können das sehr gut nachvollziehen. Warum? Weil dieser Moment ihm deutlich aufgeht, wie er betrogen und belogen wird von seinem gesamten Beraterstab und wie die genauso ohnmächtig dastehen wie er auch. Und dann kann er in seiner Macht dieses Todesurteil über eine ganze Berufsinnung aussprechen. Und dann reagiert dieser Daniel, wie er eben hier reagiert. Er will wissen, was Sache ist, und er tritt mit diesem Anliegen vor den lebendigen Gott und betet. Und er bekommt dieses Offenbarungsgeschenk, das er mitgeteilt bekommt, was hinter diesem Traum tatsächlich steht. Ein unglaubliches Geschenk. Und da steht nun dieser wunderschöne Vers drin, der für uns so wichtig ist und der erste Gedanke ist für das Anfang dieses Jahres, dass wir es mit unserem Gott haben wir es mit dem Herrn der Zeiten zu tun. Unser Gott ist der Herr der Zeiten. Er ändert Zeit und Stunde, so betet hier Daniel. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Er ändert Zeit und Stunden. Der lebendige Gott, unser Gott, ist der Gott der Zeiten. Da darf ich es ja ganz, ganz, ganz kurz mitnehmen. Dass das bewusst wird, was das eigentlich bedeutet, was hier steht, dass unser Gott dieser Gott der Zeiten ist und dass er der Änderer der Zeiten ist, dass das in seiner absoluten Kompetenz und Hand liegt. Das bringt uns ganz kurz zurück in den Anfang, in den Schöpfungsgedanken hinein, dass uns das klar wird. Schöpfung schließt auch die Schöpfung der Zeit mit ein. Die Zeit als das Phänomen unserer Raumzeitkategorie, in der wir leben, mit all ihren furchtbaren Grenzen, ist aus der Schöpfung des lebendigen Gottes hervorgegangen. Er steht nicht in den Zeiten, er steht über den Zeiten. Er ist nicht der, der von den Zeiten eingeengt wird wie Sie und ich. Er ist der Herr der Zeiten. Er hat alle Zeiten geschaffen. Alle Zeiten sind aus seiner Hand geworden. Es war seine Schöpfungskraft, die das Raum-Zeit-Kontinuum ins Dasein gesetzt hat und es bis heute in der Weise hält, wie wir es mit unserem kleinen, schlichten Verstand und unserer Lebenswirklichkeit wahrnehmen. Er ist der Herr der Zeit. Stellen Sie das mal vor. Der kann jederzeit, der kann jederzeit die Zeiten ändern. Er könnte das ganze System der Zeit rausnehmen, verlängern, verkürzen, ändern, machen, was er will. Er ist der Herr der Zeit. Manchmal kriegen wir das ja mit bei allem Kontinuum, das der lebendige Gott in seiner Zeitschöpfung uns hält. Erleben wir ja ab und zu in der Bibel dieses Phänomen, wo er hineingreift in die Zeiten. Denken Sie noch an diese eigenartige Schlacht im Buch Josua, die beschrieben wird, wo ein Tag mal dummerweise nicht reichte. Und dann der lebendige Gott, wer sollte denn daran hindern? Und das ist für die ganze physikalische Welt natürlich ein absoluter Klops, wenn der lebendige Gott mal eben in dieses wunderbare Zeitraumkontinuum hineingreift und es ein bisschen dehnt, damit es passt. Das ist unser Gott. Und er ist auch der Gott, der alle Zeiten, absolut alle Zeiten für sich nutzt. Da kann kommen, was will, da kann geschehen, was will. Er ist der die Zeiten tatsächlich für sich laufen lässt. Und wir denken, das kann gar nicht sein. Wir denken, da läuft alles aus dem Ruder. Wir denken, da läuft alles schief. Nein, es läuft gar nicht schief. Es läuft alles in den Zeiten. Wir stehen ja staunend, insbesondere beim Lukas-Evangelium davor. Wenn der Lukas uns mit hineinnimmt, der ist ja auch dieser heilsgeschichtlich, zeitlich denkende Theologe. Und er bringt uns immer wieder ganz starke Beschreibungen der Zeitumstände. Wissen Sie noch, Weihnachten, Lukas 2? Es begab sich aber zu der Zeit. Ja, was denn für eine Zeit? Sein Gebot ausging, ja von wem? Vom Kaiser Augustus und dann war Cyrenius und dann war das und jenes. Und das waren die Zeiten. Und wir denken, was für furchtbare Zeiten. Und Gott sagt, wunderbare Zeiten. Denn aus meiner Sicht, sagt Gott, Galater 4, ist die Zeit jetzt erfüllt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn mitten hinein in die Zeiten und füllt die Zeiten und macht aus dem Chronos, aus dem Zeitlauf, seinen Kairos, seinen Zeitpunkt und setzt den lebendigen Sohn in die Zeiten hinein. Das Wort ward Fleisch und kam in dieses Raum-Zeit-Kontinuum mitten da hinein, war unter das Gesetz getan, diese Enge mit hineingenommen, das Korsett der Zeit, wie wir es erleben. Und der lebendige Gott sagt, nein, für mich ist das kein Korsett. Ich bestimme tatsächlich alle Zeiten. Wenn jemand mit Zeiten was zu tun hat, wenn jemand uns auf das Geheimnis der Zeiten aufmerksam machen kann, dann dieser Prophet Daniel. Er ist ja der Mann, der von Gott unendlich viele Zeiten geoffenbart bekommen hat. Denken Sie an diese prophetische Vorgabe der einen Zeit und der Zweizeit und der halben Zeit. Denken Sie an die taggenauen Differenzierungen, die bis in das letzte Kapitel des Buches Daniel uns gegeben werden, wo genau taggenau gesagt wird, wie lebendig Gott die Zeiten festgelegt hat. Gott ist der Herr der Zeiten. Schwestern und Brüder, liebe Freunde, das ist doch eine unglaubliche Botschaft am Anfang einer neuen Zeit. Am Anfang eines neuen Jahres, am Anfang eines neuen Kontingentes. Woher kommen denn diese von uns jetzt so in der Hand zu ruhenden, scheinbar zu ruhenden 365 Tage, die da sind? Sie kommen von ihm. Er ist der Herr der Zeiten. Er bestimmt die Zeit. Er bestimmt es, von dem wir gestern Abend schon gesagt haben, dass jeder Tag, der noch werden sollte, bei ihm geschrieben ist. Jeder einzelne Tag. Mein Gott ist ein Herr der Zeiten. Er nimmt die Zeitpunkte, er bestimmt die Zeitpunkte, er ändert die Zeiten. Er ändert die Zeiten. Das ist ja genau das, was dieses Standbild vor Augen setzen kann. Da sind diese Mächtigen, da sind diese Gewaltigen, da scheinen sie quasi in Granit gegossen zu sein. Das geht nicht weg, das ist betonhart. Und dann fällt plötzlich dieses goldene Haupt, das neubabylonische riesige Reich Nebukadnezars. Und Daniel, der Diener des Gottes der Zeiten, kriegt das noch mit. und weiß, jetzt kommt das Nächste, jetzt kommt dieses persische Reich, jetzt kommt das riesige persische Reich mit all dem, was dazugehört, dem Großkönig Kyros, der Heimkehr des Volkes Israel mit all den Daten, und irgendwann wird das persische Reich seine Zeit gehabt haben. Und dann kommt wie ein riesiger Sturm, da eben tatsächlich dieser Alexander der Große mit all dem, was dazugehört, in diese Welt hineingerauscht. Und alle denken, wow, und dann ist es wieder vorbei, der Komet ist dahin. Und dann kommen die Jahrhunderte des Römischen Reiches und dann geht es weiter, bis dieser eine Stein von außen kommt. Der Herr der Zeiten wirft in die Zeit seinen Stein, den Christus, hinein. Wir sind nicht Spielbälle der Zeiten. Wir gehören dem Herrn der Zeiten. Wir beten den Herrn der Zeiten an, der alle Zeit in seinen Händen hat, der alle Zeit verkürzen, verlängern kann, der sie verändern kann und alle Zeit und alle Zeiten laufen immer für ihn. Das weiß der Glaubende. Alle Zeiten laufen immer für ihn. Das ist eine. Das andere, was wir hier aus diesem wunderbaren Text lernen, ist das, was der Daniel ja selbst hier diesem wunderschönen Lobpreis zum Ausdruck kommt. Wir kennen den Herrn der Offenbarungen. Wir kennen den lebendigen Gott der Offenbarungen. Das ist nur etwas, was ja Daniel selbst schon weiß. Er kennt das ja aus seiner Kultur. Er kommt ja aus dieser riesengroßen, wunderschönen, prophetischen Kultur des Volkes Israel und weiß, unser Gott ist ein Gott der Offenbarungen. Es ist ein Gott im Himmel, der kann Geheimnisse offenbaren. Das ist für uns etwas ganz Zentrales, das am Anfang dieses Jahres steht. Dass wir, Gott sei es zutiefst gedankt, Gott sei es zutiefst gedankt, in unserem Wissen nicht auf das angewiesen sind allein, was innerweltlich uns präsentiert wird. Was wäre das furchtbar? Sondern dass wir das wissen, dass unser Gott der Gott ist, der Offenbarung natürlich in sich hat und der, danke mein Gott, der es uns sagt. Wir haben es gehört in diesen Tagen, den Eingang in den Hebräerbrief, nachdem Gott vor Zeiten und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern, durch die Propheten, hat am letzten in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Und der da geredet hat, der hat nicht vor sich hingeschnülzt, der hat nicht irgendwelche Sachen produziert, sondern jedes einzelne seiner Worte ist siebenfach durchläutert, hat Ewigkeitswert, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das ist ein unglaublicher Schatz, mit dem seine Gemeinde in dieses neue Jahr hineingehen kann. Wir kennen den Herrn der Offenbarung. Das ist für uns in unserer Kultur geistesgeschichtlich unendlich wichtig. Unendlich wichtig. Ich erinnere immer wieder gern daran und versuche sie an ihre Schulbildung zu erinnern. Lessings Traktat, Erziehung des Menschengeschlechts. Manche von uns mussten das noch lesen, als noch Lea las. Ja. Und da war das der Gedankengang, dass innerhalb der Aufklärung Lessing diesen Gedankengang hatte. Man geht jetzt weiter, man verlässt, dass das funzige Licht des Glaubens und stößt durch zum Licht der Vernunft. Das war die Grundidee. Die Grundidee war, wir können endlich dieses diffuse Licht der Religiosität, des Glaubens, auch des christlichen Glaubens insbesondere hinter uns lassen. Und dann haben wir einen Durchbruch und kommen zum Licht der Vernunft. Das ist bis heute, spürt man diese geistesgeschichtliche Grundidee in manchen christlichen Köpfen, dass die dann so dastehen und sagen, ja, tut uns halt leid, wir glauben nur. Da kriege ich immer Schwierigkeiten. Ich denke, Leute, habt ihr denn die Denkstruktur nicht begriffen? das sei Lessing natürlich zugestanden, die Idee aus seiner geistigen Welt irgendwo nachvollziehbar war. Aber es war ein grober Fehlschluss. Natürlich sind alle Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind, aus der christlichen Perspektive, müssen unendlich dankbar sein für das Licht der Vernunft. Unendlich dankbar sein für das Licht der Vernunft. Und da sind wir uns bei aller Unterschiedlichkeit ganz, ganz schön einig. Wir wären noch dankbarer, wenn noch mehr Licht der Vernunft unter uns wäre. Unendlich dankbar. Denn eins ist auch für alle klar, egal aus welchem Flügel wir auch immer kommen. Wer Angst sät, reagiert schwer unvernünftig. Und erntet Unvernunft. Was wäre das gut, wenn wir mehr das Licht der Vernunft hätten? Aber das Licht der Vernunft ist unwahrscheinlich beschränkt. Das wissen wir doch alle miteinander. Wissen wir alle miteinander. Und das sieht dieser Großkönig Nebukadnezar, der wichtigste Mann der damaligen Zeit, als er der Ohnmacht dasteht und weiß, mit meiner ganzen Vernünftigkeit, mit allen Beraterstäben und allen Quellen, die ich anzapfen kann, habe ich furchtbare Grenzen. Ja, wir alle Menschen haben furchtbare Grenzen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern, durch die Propheten, hat am letzten in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Merken Sie was? Der Glaube an Jesus Christus schränkt sie nicht ein. Der lässt ihnen sogar das bisschen Vernunft noch, das sie haben. Der Glaube an Jesus Christus entschränkt. Er nimmt ihnen ganz bestimmte Schranken weg, weil er ihnen Zugang gibt zu einer Quelle. Die ist unglaublich. Alles, was sie heute in dieser Welt lesen und wahrnehmen, wird vergehen. Das wird bleiben. 2021 hängen wir mit ganzer Freude an dem bisschen Vernunft, was wir noch haben. Und lassen Sie uns auch nicht nehmen. Aber unser Glück ist der Herr der Offenbarung. Und das Geschenk der Offenbarung ist die Heilige Schrift, ist die Bibel. Und deswegen wird es ein gutes Jahr. Wir haben den Herrn der Zeiten und wir haben den Herrn der Offenbarung. Und jetzt setzt unser Daniel in seinem Text noch eins drauf und sagt, und wir haben damit natürlich auch den Herrn der Geschichte. Wir haben den Herrn der Geschichte. Und jetzt steht vor uns dieses Phänomen, dass hier wir tatsächlich in Daniel 2 das haben, was wir sonst bisher noch nicht in der Bibel hatten, nämlich eine Geschichte der Zukunft. Eine Geschichte der Zukunft, die uns damals zur Zeit des Nebukadnezars präsentiert worden ist. Und wir stehen daneben und sagen, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie sollte dieser Mann das auch nur irgendwie geahnt haben, wie es nach dem Neubabylonischen Reich weitergeht, wie das mit dem Persischen Reich wird und wie das dann mit dem Griechischen Reich wird und dem Römischen Reich wird. Das ist Wahnsinn. Entweder ich muss sagen, das ist einfach ein riesen Fake. Und das ist ja der Grundgedanke der modernen Theologie. Dass etwas, das viel, 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 viel später, als die Römer schon da waren, rückwärts gesagt worden ist, das habe ich damals alles schon gewusst. Weil wenn das alles so wäre, wie es da steht, das wäre ja der absolute Hammer. Da hätte ja einer im Namen Gottes gesagt, was jahrhundertelang tatsächlich weltgeschichtlich abläuft. Und dann müsste man ja auch vielleicht dem Zuhören, was er sagt, für das, was noch kommt. Und das Ding läuft ja noch weiter. Und dann stehen wir vor diesem Geschenk. Der lebendige Gott offenbart Weltgeschichte. Und wir sehen plötzlich, dass die Weltgeschichte aus der Perspektive Gottes
nicht einfach ein riesengroßes Kuddelmuddel ist. Nicht einfach ein Riesenirrspiel unterschiedlichster Kräfte, Zufälligkeiten, Bösartigkeit und was auch immer. So dass die gesamte Geschichte zielorientiert läuft. Es gibt eine zielorientierte Planung der ganzen Weltgeschichte. Das muss man doch im Anfangsnebel des Jahres 2021 hören. Da hat einer das ganze Jahr 2021 komplett im Griff. Der weiß, was er tut. Der weiß, was er zulässt. Der weiß, wo er hin will. Der hat alle Mittel und er macht das. Alles. Das gesamte Weltgeschehen, das lehrt uns Daniel 2, läuft auf eine einzige Person zu. Alles. Da können die Verzweigungen, kann der Spaghetti-Topf der Verwicklungen für uns undurchschaubar sein. Alles läuft auf eine einzige Person zu. Auf den Zeitpunkt, an dieser Stein, vollkommen von außen kommend, nicht bestimmt von innerweltlichen Systemen und Kräften, hineinrollt in diese Geschichte und mit seinem Auftritt alles, aber auch alles absolut anders macht. Und dann es keine Zeiten mehr gibt, sondern nur noch die eine Zeit, die Gotteszeit. Zur Zeit der Könige wird dann der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes vollkommen. Er wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören. Aber es selbst wird ewig bleiben. Das Gottesreich. Aufgerichtet mit der Wiederkunft von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir kennen den Herrn der Geschichte. Und wenn wir jetzt so den Herrn der Geschichte wahrnehmen und kennen, wenn wir ihn so annehmen dürfen, wie uns jetzt hier auch in diesem wunderschönen Text beschrieben wird, dann sehen wir bei einem Daniel, dass er anbetend vor diesem Gott steht und diesem Augenblick begreift, dass der Gott, der die große Kausalität in sich trägt, das große Rad dreht, so genial ist, dass er bis in die kleinsten Rädchen hinein dieses jungen Mannes damals im neubabylonischen Reich namens Daniel seine planvollen Gedanken hat und kennt und weiß. Der an diesem Tag mit einem Todesurteil für sich, seine Gefährten und eine ganze Innung losgelegt hat, betet am Ende des Tages den Allmächtigen an, weil er der Herr der Geschichte ist. Er ist der Herr der Geschichte, auch in ihrem und in meinem kleinen Leben. Nein. Wir durchschauen seine Wendungen und Fügungen nicht, ganz bestimmt nicht. Aber wir glauben ihm. Er, unser Gott, ist auch für dieses Jahr, für jeden Einzelnen von uns, auch für diese Gemeinde, auch für dieses Zentrum, ist er tatsächlich der Herr der Zeiten, der Herr der Offenbarung, der Herr der Geschichte. Und wer alles von diesem Jesus losgeht und alles auf diesen Jesus zuläuft, muss er und soll er auch in diesem Jahr die absolute Mitte sein. Wir können es nicht singen, natürlich können wir es nicht singen, aber sie können mir zumindest zuhören, wenn ich Ihnen das Neujahrslied von Benjamin Schmolk als unser Bekenntnis lese. Jesus soll die Losung sein, da ein neues Jahr erschienen. Jesu Name soll allein denen zum Paniere dienen, die in seinem Bunde stehen und auf seinen Wegen gehen. Jesu Name, Jesu Wort soll in der Gemeinde schallen. Und so oft wir an den Ort, der nach ihm genannt ist, wallen, mache seines Namens Ruhm unser Herz zum Heiligtum. Sein Versöhnen und sein Heil wollen wir im Glauben ehren. Also wird es uns zuteil, wird sich täglich bei uns mehren, auch fürs neue Jahr uns beut, Jesu Name Seligkeit. Unsere Wege wollen wir nun in Jesu Namen gehen. Geht uns dieser Leitstern für, so wird alles wohl bestehen und durch seinen Gnadenschein voller Segen sein. Alle Sorgen, alles Leid soll sein Name uns versüßen, so wird alle Bitterkeit uns zur Freude werden müssen. Jesu Name ist Sonn und Schild, welcher allen Kummer stillt. Jesus, aller Völker Heil, unserem Land ein Gnadenzeichen, unseres Ortes bestes Teil, dem kein Kleinod zu vergleichen. Jesus, unser Trost und Hort, sei die Losung fort und fort. Amen. Das ist natürlich unser ganz besonderes Geschenk, Herr Jesus, am Anfang dieses Jahres, dass du in uns Wohnung genommen hast und dass du dich so eng mit uns verbunden hast, dass dein Herz jetzt in uns schlägt, dass dein Kreislauf in uns pulsiert. Und wir danken dir, dass wenn wir das verspüren, wenn das bei uns ankommt in unserem Kopf und unserem Herz, dass unsere kleinen hektischen Herzattacken plötzlich in einen anderen Rhythmus kommen, dass unsere Herzüberlegungen plötzlich ganz anders gelenkt werden. Wir möchten dich herzlich bitten, dass dieses Herzschlagen von dir uns in diesen Tagen, Wochen, Monaten bestimmen kann. Dann spüren wir diesen tiefen Puls, dass du der Herr der Zeiten bist. Dass du alles in deinen wunderbaren Händen hast. Dann hören wir deine Stimme und nehmen den Gott der Offenbarungen ernst. Und dann wissen wir, dass du im Großen und im Kleinen geschichtsmächtig handelst und zu deinem Ziel kommst. Herr, wir stehen als kleine, nicht wissende, schwache Wesen am Anfang dieses Jahres. Aber wir haben dich. Wir haben Jesus. Wir haben dich in unserer Mitte. Und wir preisen dich darüber. Und wir sagen es dir, dass du unsere Losung bist, dass du unser Leitwort bist, dass du unser Grund bist. Wir sagen es dir. Und wir bitten dich, dass dieses Jahr ein echtes Jesus-Jahr wird, in dem du in jedem Einzelnen von uns voll zum Zug kommst. Aber auch in unseren Beziehungen, Arbeitsplätzen, Familien, Freundeskreisen, auch in diesem Ort, in diesem Land. Herr, mach dieses Jahr zu einem Jesus-Jahr. Danke, dass wir es von dir bitten dürfen. Und danke, dass wir in deinem Namen beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.